Seit 6 Jahren leben 3 Patres in Ingolstadt im Vororatorium vom heiligen Philipp Neri zusammen. Zunächst im Pfarrhaus von St. Josef, seit Sommer 2021 nun im altehrwürdigen Canisius-Konvikt. Pater Ralf Heiligtag wird uns in den nächsten Minuten in einem dritten Teil durch das Leben vom heiligen Philipp Neri mitnehmen und dabei einige Seiten des geistlichen Lebens beleuchten. Der heilige Philipp wird der Apostel der Freude genannt und gilt als der lachende Heilige. Im Jahr 2022 sind es genau 400 Jahre der Heiligsprechung. Anlässlich dieses Jubiläums berichtet Pater Ralf im Rahmen einer 4-teiligen Sendereihe über den heiligen Philipp Neri. Heute sind wir bei der 3. Sendung der Biografie vom heiligen Philipp Neri angelangt. Und nun sind wir auf das Leben des großen Seelenführers und Erneuerer mit Pater Ralf gespannt und ich begrüße Sie, Pater Ralf, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Ja, auch ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Frau Marti, ganz herzlich zu unserer 3. Sendung über die Biografie vom heiligen Philipp Neri. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Schön, dass wir wieder mit Ihnen verbunden sind, Pater Ralf. Bevor wir ins Referat einsteigen, wäre es interessant zu wissen, was ist ein Vororatorium?
Das kann ich Ihnen ganz gerne auch noch mal in wenigen Sätzen erklären. Wir sind eine Gemeinschaft von Priestern, die hier in Ingolstadt zusammenwohnen. Momentan sind wir 3. Da haben wir auch einen Schweizer Mitbruder dabei. Das ist unser ältestes Mitglied. Der kommt aus der Gegend von Luzern. Und wir leben zusammen, wie man das als Priester so tut, indem wir gemeinsam beten, indem wir gemeinsam Mahlzeiten halten, indem wir als eine familiäre Gemeinschaft zusammenleben. Im Kern steht, dass sich gegenseitig annehmen. Die einzige Regel, die der heilige Philipp wollte, ist die Liebe. Und ganz wichtig noch zum Hinzufügen, wir sind in einer Startphase. Wir sind also noch nicht kanonisch errichtet. Das bedeutet, wir sind noch nicht vom Papst als ein Oratorium päpstlichen Rechts anerkannt. Das verlangt eine Errichtungsbulle und das verlangt eben auch, dass wir 4, besser 5 Männer sind, also sind wir noch auf Zuwachs von 2 Personen, von 2 Männern angewiesen. Und das müssen nicht zwingend Priester sein. Wir würden uns auch sehr über Laienmitglieder freuen, über Laienbrüder, weil die in der Welt von heute nochmal eine ganz andere Rolle spielen. Also es geht nicht wie früher darum, dass Laienbrüder billige Haushaltskräfte sind, sondern die würden ja durch ihre Zivilberufe ganz andere Bevölkerungsschichten ansprechen und einen ganz anderen Blick auf das geistliche Leben nochmal einbringen. Also wäre es auch unser ganz innigster Wunsch, dass wir als Oratorium es wieder schaffen, Laienbrüder anzubinden. Der letzte deutsche Laienbruder ist nämlich vor einigen Jahren bereits in Leipzig gestorben und jetzt hat das deutsche Oratorium gar keinen mehr. Also wäre es doch schön, wenn wir an die Tradition wieder anknüpfen könnten.
Ja, nun sind wir gespannt auf Ihr Referat über den heiligen Philipp Neri, Pater Ralf.
Ich bin genauso gespannt wie Sie. Es ist ja für mich auch immer eine Premiere, mit Ihnen da reinzuspringen. Und erlauben Sie mir zu Beginn einen kleinen Rückblick. Wir sind ja schon 2 Sendungen zusammen unterwegs. Sie haben das Leben des heiligen Philipp schon mitverfolgt, wie er 1515 in Florenz geboren wurde, wie er dann auf seiner Wanderschaft mit 20 Jahren nach Rom kam, wie er 15 Jahre als Laie dort wirkte. Hauslehrer war er, hat ein bisschen studiert, aber im Wesentlichen war er in öffentlichen Räumen unterwegs und hat gelernt, wie es geht, mit anderen Menschen geistliche Gespräche zu führen. Wie kann ich anknüpfen, wie komme ich auf den Kern, dass es wirklich um Jesus geht und nicht um irgendwas anderes. Sie waren dabei, als er mit 36 Jahren, relativ spät für damalige Verhältnisse, zum Priester geweiht wurde. Und sie sind mit mir 14 Jahre durchgegangen, als er in seinem Zimmer in San Girolamo della Carità, also in der Kirche des heiligen Hieronymus der Nächstenliebe, nach und nach Menschen um sich scharte und Vorformen des Oratoriums ausprobiert hat. Jetzt sind wir im Jahr 1564. Da ist unser Philipp fast schon 50. Also es braucht alles so seine Zeit. Sie wissen, dass er Florentiner war. Das heißt, er hatte auch Kontakt mit der florentinischen Gemeinde in San Giovanni dei Fiorentini, St. Johannes. Und die hatten zunehmend Interesse, dass sie diesen Ausnahme-Florentiner für sich in Anspruch nehmen, dass er Seelenführer und Beichtvater bei ihnen wird. Das wollte er natürlich nicht, wie immer. Philipp lehnt grundsätzlich erstmal ab, um auch zu prüfen, ob das wirklich vom Heiligen Geist kommt. Denn wenn es von Gott kommt, dann wird Gott nicht so schnell locker lassen. Und die Florentiner schalten daraufhin den Papst ein, der Philipp dann ja, mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln überredet, dann doch als Seelsorger und Beichtvater in der Kirche der Florentiner zur Verfügung zu stehen. Das fällt zusammen mit einem relativ wichtigen Zeitpunkt in der Gründung des Oratoriums, nämlich die ersten drei seiner Schüler werden zu Priestern geweiht. Der spätere Kardinal Cesare Baronio, Giovanni Bordini und Alessandro Fedeli. Man muss sich auch immer wieder klar machen, die ersten Priester weihen 13 Jahre nach Beginn des regelmäßigen Treffens bei Philipp. Also wenn Sie immer denken, das muss doch alles so schnell gehen in der Kirche mit geistlicher Erneuerung, mit Priesternachwuchs, mit dem Aufbau von neuen geistlichen Gemeinschaften. Vorsicht, auch bei großen Heiligen dauert das Jahrzehnte und über das ganze Leben hinaus. Das war bei den Oratorianern nicht sehr viel anders. Kurios ist, dass der heilige Philipp dann seine drei Schüler, als sie Priester werden, nicht bei sich behält, sondern er schickt sie voraus in die Kirche der Florentiner, nach San Giovanni. Macht dort mal eure Vita Communis, euer geistliches Zusammenleben und es beginnt ohne Philipp. Drei Oratorianerpriester, Philipp nicht und externe Priester kommen auch noch dazu. Das ist ein Merkmal des frühen Oratoriums, dass die Gemeinschaft offen ist, auch für Leute, die nicht zum eigentlichen Kern dazugehören. Wie hat sich das Leben gestaltet, dieses Zusammenlebens, dieser Vita Communis? Natürlich Gebetszeiten, die man miteinander gehalten hat im Haus, Mahlzeiten und nicht unwichtig, man hatte eine gemeinsame Kasse. Das muss man ja auch sagen, sowohl in der Schweiz wie in Deutschland. Priester sind sehr reich im Vergleich zur Weltkirche und es ist nicht schlecht, wenn man versucht, immer wieder gegen die Habsucht und gegen den Geiz zu arbeiten. Das wird später in dieser Sendung nochmal ein Thema sein. Ein zweites Merkmal ist, dass sie sich den Haushalt selbst aufteilen. Das ist kurios, weil zu dieser illustren Schar gehören Leute mit hoher Abstammung, adlige Abstammung und auch hohen Bildungsabschlüssen. Da war es nicht üblich, dass man selbst den Putzlappen in die Hand nimmt, Wäsche wäscht oder kocht. Im Oratorium ist das üblich und das halten wir auch bei uns so. Wir machen zusammen den Haushalt mit den ganz üblichen Verwerfungen, wie Sie es von zu Hause auch kennen. Es gibt Brüder, die sind sehr eifrig. Es gibt Brüder, denen ist das eher zuwider. Es gibt Brüder, die immer an erster Stelle stehen. Und es gibt Brüder, die eine große Kunst entwickeln, sich vor allem Möglichen zu drücken. Wie zu Hause, so ist es auch im Oratorium und wahrscheinlich auch in der Anfangszeit gewesen. Den Küchendienst haben sie sich jeweils eine Woche lang vorgenommen. Einer kocht eine ganze Woche. Und offensichtlich hat es den armen Cesare Baronio so oft getroffen, dass er dann irgendwann aus Frustration in den rauchigen Dunstabzug der Küche eingraviert hat: Cesare Baronius Cocuus Perpetuus, also ich bin der Koch auf Ewigkeit. Er war ja der Gelehrteste von allen und da kamen immer wieder mal Herren vorbei, die mit ihm disputieren wollten und überrascht waren, dass sie den großen Baronio in der Küche beim Kochen oder beim Spülen von irgendwelchen Töpfen oder Tiegeln angetroffen haben. Das Essen war förmlich, auch das ist wichtig fürs Oratorium. Das heißt, man schweigt einen Großteil des Essens und während dieser Zeit gibt es Tischlesungen. Drei Tischlesungen waren es und im letzten Drittel des Mittag- und Abendessens hat man dann zwei moraltheologische Zweifelsfälle diskutiert. Nachdem ja die Oratorianer sehr viel Zeit in der Seelsorge verbringen, haben sie auch immer wieder Dinge, wo sie sich nicht sicher sind, wie mache ich das, was rate ich da? Und das wird dann zusammen in der Gemeinschaft diskutiert. Auch das ist für mich persönlich ein ganz wichtiger Grund, ins Oratorium zu gehen, weil hier nicht immer nur gequatscht wird oder gelästert über andere Leute, sondern es soll im Kern um Jesus Christus, um sein Evangelium gehen und um die Inhalte unseres Glaubens, eben auch in den gemeinsamen Zeiten, die man in der Gemeinschaft verbringt. Der Samstag war dem Putzen der eigenen Kirche vorbehalten. Auch das kurios, alle Priester putzen zusammen die Kirche, hat sich in vielen Oratorien bis heute gehalten. Und am Sonntag sind alle dabei bei den Sonntagsdiensten. Einer zelebriert, alle anderen sitzen während der Zeit alle im Beichtstuhl, um Beichte zu hören. Und wenn es zur Kommunion kommt, dann helfen alle bei der Kommunionausteilung mit. Auch das ist wieder ein Hinweis auf das, was typisch fürs Oratorium ist. Die Beichte hat einen enorm hohen Stellenwert. Und es scheint auch so zu sein, dass in der Kirche der Oratorianer überdurchschnittlich viele Menschen kommunizieren. Das war ja im 16. Jahrhundert gar nicht üblich. Erinnern Sie sich immer an den Satz von Philipp, dass es wichtig ist, öfter zur Beichte zu gehen als zur Kommunion. Die armen Oratorianer Patres wohnten jetzt also nicht da, wo Philipp wohnt. Sie wohnten bei den Florentinern in San Giovanni, während Philipp weiterhin in San Girolamo war, wo auch die Übungen des Oratoriums stattfinden. Also sozusagen das Oratorium ist nicht da, wo die Übungen sind. Und da müssen sie täglich dreimal hinlaufen. Das sind ungefähr 1100 Meter, 10 Minuten braucht man da. Aber es gibt ja auch in Rom Jahreszeiten. Also egal, ob es regnet oder